Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das kann Europa nicht gebrauchen. Aus europäischer Sicht müssen wir diesen Krieg baldmöglichst beenden, auch aus deutscher Sicht.
Keine Waffenlieferungen an Krisengebiete. Das war viele Jahre lang das Credo der Bundesregierung und der deutschen Politik. Zum Blutvergießen und Leid anderer Länder wollen wir Deutsche niemals beitragen. Da waren wir uns alle einig. Seit 2,5 Jahren aber scheint nun der neue deutsche Leitspruch: möglichst viele Waffen liefern, damit das Sterben in der Ukraine möglichst lange weitergeht. Das ist der Weg zum Frieden. Ob das eine gute Strategie ist und wie es dazu kommen konnte, darüber spreche ich heute mit Brigadegeneral AD Dr. Erich Wardt. Herzlich willkommen, Herr Wardt.
Ja, guten Morgen, Herr Hopf.
Herr Wardt, bevor wir gleich mal ins Interview reinstarten, möchte ich Sie gerne noch kurz vorstellen, einen kleinen Teil Ihrer Vita vorlesen. Herr Wardt, Sie begannen 1975 Ihre Karriere bei der Bundeswehr und waren ab 1992 für die NATO tätig. Ab dem Jahr 2000 waren Sie als Berater im Bundestag aktiv, bevor Sie 8 Jahre lang als militärpolitischer Berater der Bundeskanzlerin Angela Merkel dienten. Ich hatte auch erst ein Video zu Angela Merkel gemacht, das auch sehr stark angenommen wird. Das ist immer noch eine Dame, die ja sehr polarisiert auch in Deutschland, die immer noch sehr präsent ist in den Menschen. Seit 2013 sind Sie in der Unternehmensberatung tätig und erfüllten schon diverse Lehraufträge an der Johns Hopkins University, wie auch an der National Defense University in Washington DC. International sind Sie als renommierter Sicherheits- und Militärexperte bekannt. Und Sie haben in diesem Sommer ein Buch herausgebracht mit dem Titel Abschreckend oder erschreckend, Europa ohne Sicherheit. Dieses Buch ist übrigens direkt unten in der Videobeschreibung verfügbar. Den Link Nummer 1 klicken, dann kommt man direkt auf den Westend Verlag und kann sich das dort bestellen. Direkt mal meine Empfehlung hier. Meine erste Frage, Herr Dr. Wardt. Vor über 1,5 Jahren schon hielten Sie bei einer Kundgebung für den Frieden am Brandenburger Tor eine Rede. Dort haben Sie gewarnt, dass es Blödsinn wäre zu glauben, dass die Ukraine durch Waffenlieferungen Russland besiegen wird und dass mit diesen Waffenlieferungen auch niemals Frieden erreicht werden wird. Bis heute haben Sie damit Recht behalten. Ich denke, das kann man aktuell so sagen. Warum denken Sie, sieht unsere Regierung nach wie vor Waffenlieferungen als einzigen Weg?
Ja, diese Rede damals am Brandenburger Tor zusammen mit Sarah Wagenknecht und anderen, dafür bin ich sehr kritisiert worden. Aber ich habe mir die Rede auch noch mal angeschaut jetzt vor kurzem. Die ist 1,5 Jahre alt und stimmt natürlich immer noch, weil meine Kritik richtete sich nicht an die Waffenlieferung als solche, sondern dass man Waffenlieferungen leistet ohne ein politisches Gesamtkonzept, wie man aus dem Krieg herauskommt und ohne vorher definierte, klare politische Ziele auch, was man mit diesen Waffenlieferungen überhaupt erreichen will. Und es ist ja im Diskurs im letzten Jahr, sind ja fantastische Ziele formuliert worden, auch von unserer Außenministerin. Man wollte die Krim zurückerobern, den Donbass zurückerobern, Russland besiegen, mit Krieg überziehen und wie auch immer. Und das war und ist unrealistisch. Ich habe seit Ende 2022 eigentlich auf der Basis der Beurteilung des damaligen amerikanischen Generalstabschef Mark Milley und auch der RAND Corporation gesagt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, eine militärische Lösung dorthin zu kriegen. Und das hat sich in der Tat bewahrheitet. Und sehr viel, was wir im letzten Jahr gemacht haben, war Wunschdenken. Natürlich wollten wir, dass die Ukraine nicht untergebuttert wird von den Russen, dass sie sich erfolgreich verteidigen kann. Sie ist ja völkerrechtswidrig angegriffen worden von den Russen. Und insofern ist es auch legitim, auch mit Blick auf die Charta der Vereinten Nationen, dass wir diesem überfallenen Land helfen. Aber man muss eben sehen, dass diese einzelnen Waffen, die wir geliefert haben und noch liefern werden, kein Gamechanger sind. Sie sind aber politisch und medial so verkauft worden. Also im letzten Jahr zum Beispiel der Leopard 2, den wir mit Unter massivem Druck hat der Kanzler dann nachgegeben und dann haben wir aus den Beständen der Bundeswehr, die uns jetzt auch fehlen, Kampfpanzer geliefert und es wurde verkauft sozusagen als Mittel zur Wende des Krieges, zum Ende der Kampfhandlung, was natürlich alles wünschenswert ist, aber das war weitestgehend wishful thinking und ist es bis zum heutigen Tage natürlich auch. Von dem Leopard redet man jetzt nicht mehr, jetzt kommt F-16 dran, dann weitreichende Waffen, mit denen man in das russische Hinterland wirken kann. All das wird diese Kriegswende nicht herbeiführen, sondern wir laufen halt Gefahr, diesen Krieg zu eskalieren. Das ist das große Thema jetzt, gerade mit mit den auch in Deutschland stationierten amerikanischen Waffen, die wir vorhaben zu stationieren, aber auch mit den weitreichenden Waffen, die wir der Ukraine schon gegeben haben, auch die Forderung von Taurus, die weiter im Raum steht, nicht? Es geht einfach nicht. Das ist eben der Punkt. Und es sind bis dato Hunderttausende von jungen Ukrainern und Russen gefallen. Viele Hunderttausende haben sich aus dem Wehrdienst entzogen ins Ausland. Es sind also mehr als 700.000 wehrfähige Ukrainer allein nach Westeuropa haben sich abgesetzt. Über 200.000 leben in Deutschland. Bei den Russen ist es ähnlich. Ich kann das menschlich auch nachvollziehen. Aber es sind eben auch Hunderttausende junger Männer gefallen und fallen auch täglich. Und ein Land wird verwüstet und zerstört ohne Sinn und Verstand. Ich kann nur als Militärexperte sagen, wenn man eine militärische Lösung nicht erzielen kann oder es schwierig ist, muss man das koppeln mit Politik, mit Diplomatie, mit Interessenausgleich, mit Dialog. Gott sei Dank fängt man jetzt an, darüber nachzudenken. Der Bundeskanzler hat ja letzte Woche zum ersten Mal auch davon gesprochen, dass man verhandeln muss. Das ist dann vom Regierungssprecher wieder wahrscheinlich auf Druck von allen Seiten relativiert worden am Tag später. Aber letztlich die Erkenntnis sickert durch, dass es nicht anders geht, als über Verhandlungen aus diesem Krieg herauszukommen.
Für mich als Zivilisten, Herr Dr. Wart, ich tue das einfach mal als Mensch beschreiben, ist das schon sehr befremdlich, dass man dem Kriegsgegner Kriegstreiberei vorwirft, aber selbst sobald mal ein Wort auch nur in Richtung von Appeasement geht, also könnten wir nicht vielleicht mal über Frieden nachdenken, dann kommen von unserer Seite alle und sagen sofort, nein, 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 auf gar keinen Fall. Also da stelle ich mir immer die Frage, wenn wir an Frieden interessiert sind und der Gegner ist der schlimmste Kriegstreiber aller Zeiten, gleichzeitig wird aber jegliche Form von Verhandlungen sofort torpediert, vom Westen auch. Das ist schon für mich als normalen Menschen, der das beobachtet, eine sehr befremdliche Situation, die macht es den Eindruck, als es ist doch nicht so, wie es immer dargestellt wird. Nur der Gegner böse, wir nur am Frieden interessiert. Also ich bekomme da einen etwas anderen Eindruck. Sie hatten ja in Ihrer damaligen Rede auch kritisiert, dass es eine klare Strategie fehlt bei der Bundesregierung. Man würde quasi immer nur warten auf Druck, dann nächste Waffenlieferung, die man davor gesagt hat, man würde sie nicht tätigen. Unter Druck tätigt man sie dann, dann wartet man wieder, dann wird wieder was gemacht. Sehen Sie denn heute 1,5 Jahre und viele, wie Sie selbst sagen, 100.000 tote Männer, aber sicher auch Frauen und Kinder an Zivilisten, die umgekommen sind, eine klare Strategie der Bundesregierung?
Nein, die kann ich nicht erkennen. Man muss natürlich auch sehen, dass dieser Krieg die Schlüssel zum Frieden und auch die Schlüssel, wenn Sie so wollen, zur weiteren Kriegführung liegen ja nicht in Berlin und auch nicht in Brüssel und auch nicht in Europa, sondern man muss eben auch sehen, dass neben der Tatsache, dass es natürlich ein legitimer Verteidigungskrieg der Ukrainer ist gegen eine Aggression von außen, ist dieser Krieg auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Das muss man einfach sehen. Und die Schlüssel zum Frieden liegen auch irgendwo in Washington und in Moskau, vielleicht noch in Peking, aber nicht hier in Europa. Ne? Das ist eben der Punkt. Und wir machen da seit mittlerweile 2,5 Jahren sehr kritiklos einfach mit. Und das Ganze ist sehr gefährlich, dass man eben auch die europäischen Interessen im Grunde genommen hinten anstellt. Und wir haben jetzt auch einen Prozess der Europäisierung dieses Krieges. Da muss man sehr aufpassen. Wir haben ja die Wahlen in den USA jetzt am 5. November. Also
Jawohl.
Trump will diese Europäisierung des Krieges, will vielleicht auch den Krieg beenden, das muss man schauen. Aber Kamala Harris will vor allen Dingen, betreibt diese Europäisierung des Krieges, auch die Stationierung von amerikanischen Raketensystemen in Deutschland, die man ab 2026 durchführen will, muss man in diesem Kontext sehen. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung. Das kann Europa nicht gebrauchen. Aus europäischer Sicht müssen wir diesen Krieg baldmöglichst beenden, auch aus deutscher Sicht. Und das ist eben der Punkt. Und mir fehlt da jede Initiative auf deutscher Seite. Es ist so eine Art, naja, man kann sagen, falsch verstandener Nibelungentreue, dass man einfach das macht, was vorgegeben ist und zieht das einfach durch und ohne Sinn und Verstand, weil die Waffenlieferung, wir erreichen keine militärische Lösung damit. Wir haben kein strategisches Konzept, wie wir den Krieg beenden wollen. Wir haben kein strategisches Konzept, wie wir aus dem Krieg raus kommen, nicht? All das, diese Fragen stellen wir gar nicht. Wir machen einfach weiter. Die Insider wissen ganz genau, dass es keine militärische Lösung gibt. Ich sage das seit über 2 Jahren. Und das wird ja entsprechend auch gutiert. Ja, damit muss man leben können. Aber hier fehlt einfach politische Gestaltungskraft, auch auf Seiten Deutschlands, nicht? Und unsere Regierung, ich meine, der Bundeskanzler hat schon alles getan, was möglich ist, um diesen Konflikt nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Denken Sie nur an diese Taurus-Debatte oder an Forderungen von deutschen Politikern, man müsse die russischen Ministerien zerlegen in Moskau und tief in das Hinterland Russland reinschießen mit Raketen. Ich meine, das ist totaler Wahnsinn und hat so eine eskalatorische Wirkung, die man gar nicht hinnehmen kann, auch mit Blick auf die deutsche Interessenlage. Das ist eben so die Gemengelage in Deutschland. Und man wartet eigentlich drauf, auf Initiativen von außen. Wir haben ja diesen chinesisch-brasilianischen Friedensvorschlag, der schon etwas älter ist. Wir haben ja Verhandlungen gehabt zu Beginn des Krieges in Istanbul, an die man
Istanbul, ja.
anknüpfen könnte. Also stehen ja so, diese Dinge stehen ja Gott sei Dank schon im Raum. Und ich schließe auch nicht aus, dass man daran schon arbeitet und dass Deutschland sich da auch schon beteiligt. Aber es ist halt noch nicht öffentlich und es wird Zeit, dass wir das einfach machen. Aber ich habe auch den Eindruck, man schaut sehr stark auf die Wahlen in den USA, wer da Präsident wird und wie es dann am Ende weitergeht, weil Trump ja gesagt hat, er wird diesen Krieg sofort beenden, weil er nichts bringt aus der amerikanischen Sicht. Ja, das kann man so sehen, aber er bringt vor allen Dingen nichts aus der deutschen Perspektive und aus der europäischen Perspektive. Deswegen müssen wir da möglichst schnell raus aus diesem Krieg.
Herr Dr. Warth, jetzt gibt es ja auch viele Stimmen und nicht nur in der Politik, sondern auch unter den Bürgern, die vielleicht falsche Tatsachen vorgespielt bekommen. Man könnte es auch Propaganda nennen. Und viele Stimmen, die vehement die Meinung vertreten, dass der Westen um jeden Preis Russland und damit Putin in die Knie zwingen muss, da Putin, so die Behauptung, in Wahrheit ja nicht nur an der Ukraine interessiert wäre, sondern er will, wie Hitler damals quasi, durch ganz Europa durch und er möchte alle Länder einnehmen. Und das wurde ja auch schon von einigen Politikern gesagt, die Gefahr bestünde, er stehe irgendwann mal mit den Russen wieder in Berlin. Sie sind Brigadegeneral gewesen. Ich denke, Sie können das deutlich besser einschätzen als die meisten Politiker, die im militärischen Bereich rein gar nichts geleistet haben und die meisten Bürger auch nicht. Ja. Wie sehen Sie das? Ist diese Befürchtung gerechtfertigt, dass er nach so einem verlustreichen Krieg direkt weiterzieht und regelrecht durch Europa durchmarschiert?
Nein, darum geht es auch gar nicht. Da muss man sehr aufpassen. Ich meine, es ist nicht ausgeschlossen, ja, dass wenn Putin da Erfolg hat in der Ukraine, er Appetit auf mehr bekommen könnte oder wie auch immer. Aber das ist Spekulation, das ist Zukunftsmusik. Und hier geht es vor allen Dingen um das Thema der NATO-Mitgliedschaft, der Ukraine. Das ist ein jahrzehntelanges Thema. Das wurde schon verhandelt 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest. Ich habe damals selber mit der Bundeskanzlerin daran teilgenommen. Wir haben uns damals dafür eingesetzt, dass eine schnelle Aufnahme der Ukraine nicht erfolgt. Die NATO hat allerdings das offen gelassen und weiter massiv letztlich in diese Richtung gearbeitet, ist tätig geworden. Also ich will diese ganze Vorgeschichte, das haben andere aber getan, nicht im Einzelnen rekapitulieren, aber das Problem war und ist seit Jahrzehnten klar, worum es den Russen dort geht. Und deswegen ist es zu diesem Krieg gekommen. Ich möchte nicht so weit gehen und sagen, das war ein provozierter Krieg, aber er hat seine Vorgeschichte und wir haben unseren gehörigen Anteil an dem Ausbruch dieses Krieges. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist eben so. Und da müssen wir halt aufpassen, wie wir aus diesem Krieg letztlich jetzt herauskommen und wieder in ein relativ normales Verhältnis mit Russland kommen, weil Russland verschwindet ja nicht von der Bildfläche. Russland bleibt Europa als Nachbar erhalten. Und auch wenn das jetzt weit weg ist von einer Realisierbarkeit, wir müssen irgendwie schauen, wie wir die Russen wieder an Bord kriegen in einer wie immer gearteten europäischen Friedensordnung. Und eine Zerschlagung Russlands als Ganzes, das ist ein Vielvölkerstaat mit über 120 verschiedenen ethnischen Gruppen und Völkerrechtssubjekten, kann auch nicht im westlichen Interesse sein. Es kann auch nicht im westlichen Interesse sein, die Russen immer stärker in die Arme der Chinesen zu treiben, was wir im Moment machen. Wir machen ja China stark dadurch, durch unsere Politik. Wenn das der große systemische Rivale des Westens ist, ich meine, schießen wir uns selber ins Knie damit. Und dass die Europäer da das einfach widerspruchslos mitmachen, ist im Grunde genommen ein Armutszeugnis. Wir sind weit davon entfernt, so ein sicherheitspolitischer, strategischer Akteur zu sein oder zu werden. Und das müssen wir aber in der Zukunft, wenn wir wollen, dass Europa wieder gedeiht und letztlich unser Land auch. Dieser Krieg hat ja massive Folgen. Diese aufgegebene Energiepartnerschaft mit Russland, ja, erhöht enorm die Energiepreise in Deutschland. Auch unsere Produkte sind weltweit dadurch nicht mehr konkurrenzfähig. Wir verlieren Russland als Wirtschaftspartner. Wir stellen jetzt China auch zur Disposition, weil über den Atlantik jetzt Forderungen kommen der strategischen Entflechtung, auch wirtschaftlich. Damit verspielen wir unseren Wohlstand. Wir müssen Milliarden in die Rüstung stecken. Ja, da ist vieles nicht gemacht worden in den letzten Jahren, aber alles das ist ja auch einschließlich der Sanktionspolitik auch eine Politik, die uns selber in die Knie zwingt, nicht? Und die fundamentalen nationalen Interessen widerspricht. Und das muss man doch irgendwann aufgreifen und da muss eine neue Politik einfach her, die das anders sieht und anders gestaltet. Also anders kann ich mir das so als Militärexperte nicht erklären.
Herr Dr. Wartitz, ist es ja so, Sie sagten, die Europäer tragen auch ihren Anteil am Konflikt. Das wird ja auch, dieses Echo kommt ja auch von vielen, vor allem amerikanischen Militärexperten immer wieder, die das genauso bestätigen. In den deutschen Medien war aber immer zu lesen, es ist ein vollkommen unprovozierter Krieg gewesen, der plötzlich kam, unerwartet. Und der Russe in seinem Kriegswahn hat angegriffen und die ganze Welt war schockiert und konnte sich nicht vorstellen, wie sowas denn überhaupt passieren konnte. Ich finde das ja gut, dass das immer mehr Leute jetzt auch mal ansprechen, dass es dann vielleicht doch nicht ganz so war. Wenn der großflächige Angriff Russlands, Sie sagen, Sie erwarten den eher nicht. Es ist zwar möglich, man muss jetzt aber doch sagen, ich meine, aus meiner Sicht, Putin hat ja doch durchaus Probleme. Er fegt ja nicht über die Ukraine hinweg. Und das hat ihn ja auch sehr viel Kraft, militärisch Kraft gekostet und sicher auch im Land selbst unter der Bevölkerung, denn viele Mütter haben ihre Söhne verloren und das wird die Beliebtheit Putins dadurch jetzt nicht gerade gesteigert haben. Deswegen ist es. Kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen, dass er sagt, jetzt die nächsten 5 Länder, da marschieren wir jetzt auch durch, weil das würde ihn wieder viele Hunderttausend, vielleicht sogar Millionen Soldaten das Leben kosten. Wenn Sie diese Gefahr jetzt nicht wirklich sehen, was ist die große Gefahr, die Sie aktuell befürchten?
Naja, ich glaube, dass wir, also die Ukraine, der Ukraine-Krieg hatte natürlich seine Vorgeschichte, ne? Und seine Treiber und Befürworter, mehr oder weniger einer Eskalation, das ist nicht wegzudeklinieren. Das ist ja auch öffentlich. Also jeder, der sich informieren kann, kann sich darüber ja auch informieren. Das Gefährliche ist jetzt, dass wir, wenn wir den Ukraine-Krieg beendet haben, dass wir so weitermachen mit Georgien zum Beispiel. Georgien sollte 2008 auch NATO-Mitglied werden, hat mittlerweile, so wie ich sehe, nicht die Ambition mehr regierungsseitig, ist ein Land, was versucht, mit Russland gleichermaßen wie mit China auszukommen, hat auch durchaus Ambitionen mit Blick auf EU, perspektivisch und so weiter und so fort, hat sich ganz anders aufgestellt. Aber es gibt ja Länder wie Serbien, wo der russische Einfluss ziemlich stark ist, wo man jetzt, ich höre schon die ersten Stimmen, wo man sagt, die müssen wir in die NATO aufnehmen. Moldawien, nicht? Und Georgien habe ich erwähnt. Wenn wir da so weitermachen mit dem Schema Ukraine und erweitern das Bündnis in diese strategische Interessensphäre Russlands rein, dann kriegen wir irgendwann den Dritten Weltkrieg. Das garantiere ich Ihnen. Und das ist eben der große Fehler, dass man vergessen hat, die strategisch wichtigen, vitalen Sphären von Großmächten einfach zu beachten bei der Sicherheitspolitik. Wir hatten das ja in der Kuba-Krise 62 auch. Also der amerikanische Präsident Kennedy konnte nicht zulassen, dass die Sowjets, die Russen auf Kuba militärisch Fuß fassen oder überhaupt in der Karibik Fuß fassen. Wir haben in den USA, ich meine, also aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, die Monroe-Doktrin, Amerika den Amerikanern. Die Amerikaner werden niemals zulassen, dass in der Karibik, in Panama, da Russland, China, wie auch immer sich engagiert, aus strategischen Interessen einfach ihrer Sicherheit auch betrachtet und würden niemals zulassen, dass Mexiko Mitglied der Eurasischen Union oder der Shanghai Cooperation
Richtig.
Initiative der Chinesen würde oder Militärbasen der Chinesen dort errichtete und wie auch immer. Und genau das macht der Westen seit Jahren, betreibt er da. Also die NATO-Erweiterung hat seine zwei Seiten. Ich bin dafür, dass die Länder, die baltischen Staaten, Polen, dass sie Mitglied im Bündnis wurden, nicht? Weil sie eine neue Heimat wollten auch, weil die Bevölkerung das auch immer wollte, weg aus der russischen Hegemonie. Aber wir haben die NATO-Erweiterung dermaßen, sag ich mal, weiterentwickelt, wie es eigentlich unverantwortlich ist. Da muss man einfach aufpassen. Wir müssen mit diesen Ländern einfach anders umgehen, nicht? Und bei der Ukraine hätte man auch anders vorgehen müssen, können, mehr auf Zeit setzen, als das, was man da gemacht hat, von Maidan angefangen und auch diese Aufrüstung der Ukraine, dann die Gespräche über westliche amerikanische Militärstützpunkte in der Ukraine, auf der Krim und wie auch immer. Das war alles Zündstoff letztlich für diesen Krieg. Und dazu ist es letztlich gekommen. Und daraus müssen wir lernen, dass wir das nicht so weiter treiben einfach. Sonst haben wir die nächsten Stellvertreterkriege um die genannten Länder, ergänzt vielleicht bezogen auf den Indopazifik oder Zentralasien, die Arktik. Oder nehmen Sie nur das Beispiel jetzt aktuell Venezuela. Wir reden alle über den Wahlbetrug von Maduro und reden nicht darüber, um was es wirklich geht dabei. Es geht darum, dass die Amerikaner seit Jahren Venezuela sanktionieren. Es geht um die Ölvorkommen im Lande. Es geht darum, dass Russen und Chinesen in eine engere Kooperation mit Venezuela getreten sind. Und es geht den Amerikanern um das, um was es den Russen bezogen auf die Krim und die Ukraine auch geht. Sie wollen da ihre Kontrolle behalten. Und bei Russland ist es halt der Zugang zum Schwarzen Meer, es ist die Kontrolle der Krim, da haben sie ihre eisfreien Häfen. Es ist ein ganz wichtiger strategischer Pfeiler neben Kaliningrad und Murmansk in der russischen Verteidigung, wo wir jetzt dabei sind, diesen Pfeiler abzusägen, wenn man so will. Und das lassen die Russen nicht zu und das werden sie niemals zulassen. Und das Brisante ist eben, dass sie, wenn der Westen da kein, die Russen da keinen Erfolg hätten, was ja nicht der Fall ist, dann nicht einfach nach Hause gehen können, so wie wir aus Afghanistan oder aus dem Irak oder in Syrien, wo wir überall militärisch interveniert haben mit den Amerikanern zusammen. Übrigens auch der Irakkrieg 2003 war völkerrechtswidrig, war ein Überfall
Natürlich.
auf ein Land mit Hunderttausenden von Toten. Ja, ich meine, das entschuldigt nicht das russische Verhalten, aber man muss das ja im Grunde genommen diese Perspektive einfach mal aufzeigen. Und die Chinesen genauso. Im südchinesischen Meer werden die beinhart bleiben und was Taiwan auch betrifft, eben auch, nicht? Und Taiwan ist auch nicht nur aus chinesischer Sicht ein Teil Chinas, sondern auch völkerrechtlich ein Teil Chinas. Und es ist eben nicht so, dass die Staatengemeinschaft Taiwan als autonomen Staat anerkannt haben, sondern immer nur als Teil Chinas sehen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und das kann man nicht wegdeklinieren. Und das machen wir aber ständig mit unserer Politik, die im Grunde genommen Konflikte noch anheizt. Und für mich ist Außenpolitik, Diplomatie eben wichtig, dass man bestehende Konflikte, wir haben die ja auch im Nahen Osten, dass man die nicht noch zusätzlich anheizt, sondern versucht, sie zu lösen. Und da spielt Militär eine Rolle, das ist ganz klar. Wir brauchen schlagkräftige Streitkräfte, aber wir müssen da politisch einfach anders rangehen. Und mir fehlt da, was unsere Waffenlieferungen an die Ukraine anbelangt, einfach dieser Clausewitzsche Primat der Politik, die politische Zielsetzung. Nicht? Was wollen wir damit erreichen? Und bringt uns das was, was unsere nationalen Interessen anbelangt? Und all diese Fragen muss man doch stellen, die nicht gestellt werden. Wir fragen nur danach, was das nächste Waffensystem ist, was wir liefern wollen. Und das ist zu
Exakt.
wenig.
Ja. Und das auch im Fernsehen, auch wenn ich das mal wiedergeben darf als Zivilist. Vor diesem Krieg kannte ich das nicht, dass mir im Fernsehen ständig neue Waffensysteme vorgestellt werden, sogar im Kinderfernsehen dann die Taurus-Rakete mit einem lachenden Smiley-Gesicht vorgestellt wird. Das ist, kann man nicht anders sagen, als eine für mich eine Heranführung an den Krieg. Das Volk soll an den Krieg herangeführt werden. Wir zeigen ihnen die ganze schöne Blumenwiese der Waffensysteme. Das ist schon ersichtlich, wie es geht. Ständig nur da. An sich kann jeder aufmerksame Fernsehzuschauer schon lange genau erklären, dieser LKW und das sind diese Waffensysteme und das ist dieser Panzer und das ist diese Geschossgröße. Also es geht ja nur noch um diese Thematiken. Herr Dr. Wart, Sie waren ja viele Jahre lang militärpolitischer Berater der deutschen Bundesregierung. Wenn Sie einen Rat hätten und die müssten Ihnen zuhören, was wäre der Rat an die Bundesregierung?
Naja, dass man das, was Sie gerade gesagt haben, diese Kriegshysterie einfach beendet, ne? Dass man einfach rationaler fragt, was unserer nationalen Interessenlage entspricht und auch der Interessenlage Europas. Und dass man, was Krieg anbelangt, ist auf keinen Fall so leichtfertig umgehen sollte, wie das manche Politiker machen und gemacht haben. Ich meine, wir haben im nächsten Jahr 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Also vielen ist nicht mehr klar, was Krieg überhaupt bedeutet. Neben den Ukrainern oder den jungen Russen, die das da live auf dem Gefechtsfeld erleben und auch die betroffene ukrainische Zivilbevölkerung, das ist uns ganz gar nicht klar. Der Krieg ist für uns weit weg. Das ist so eine Art TV-Ereignis. Ja, da sieht man Jets, die schmeißen Bomben. Irgendwie berührt uns das ein bisschen, aber es betrifft uns nicht. Krieg wird uns, ein europäischer Krieg um die Ukraine oder ein erweiterter Krieg gegen Russland wird uns fundamental treffen, Deutschland. Das ist vielen nicht klar. Wir sind das Aufmarschgebiet der NATO. Wir sind die logistische Drehscheibe der NATO. Wir haben die amerikanischen Hauptquartiere für Afrika und Europa in Deutschland, aus denen auch der Krieg letztlich in der Ukraine geführt wird, nicht? Und wir sind massiv betroffen. Wir werden massiv betroffen, wenn wir abgleiten in ein Kriegsszenario. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, wenn ich sehe, wie leichtfertig wir damit umgehen, auch von politischer Seite eben auch. Und ich glaube, da ist eigentlich mein Appell, dass man da einfach nochmal in sich geht, was das für unser Land bedeutet, nicht? Weil Krieg einfach aus dem Bewusstsein weg ist. Und ich habe manchmal das Gefühl bei manchen jüngeren Politikern, auch einer bestimmten Partei. Ich habe den Eindruck, die haben nie so also als Kinder sich richtig prügeln dürfen, durften nie Gewalt anwenden und jetzt sind sie ins Alter gekommen und finden es total geil, mal über Waffen zu reden und über Waffen fordern, Waffen einzusetzen. Das ist für mich so eine psychologische Übersprungreaktion, die ich irgendwie total nicht nachvollziehen kann, nicht? Aber als Militär, als Soldat weiß man ja, was Krieg bedeutet. Und es sind ja auch in der Regel die Militärs, bis auf Ausnahmen, die nicht anheizen, sondern die versuchen, da ein bisschen mehr Rationalität reinzubringen. Und ich finde vor allen Dingen der ehemalige amerikanische Generalstabschef Mark Milley, den ich auch gut kenne und sehr schätze, der hat das eigentlich sehr, sehr früh auch gesagt, was das bedeutet und dass man eine militärische Lösung da im Ukraine-Krieg nicht erwarten kann. Und ich finde es eigentlich beschämend, dass wir uns einfach darüber hinweggesetzt haben und wegsetzen. Seit 2,5 Jahren wird hier ein Wunschkonzert veranstaltet, auch in den Medien, ganz weit weg von der militärischen Realität in der Ukraine. Das ist zum Teil erschreckend. Und auch die Rolle der Medien sollten eher regierungskritisch sein, kritisch Regierungshandeln begleiten, aber nicht Regierungspolitik noch unter Druck zu nehmen, noch stärker auf Krieg zu setzen. Ich meine, ich finde sowas wirklich absurd, nicht, dass wir das in Deutschland im Jahre 2024 erleben.
Mahnende und deutliche Worte von jemand, der viele Jahre Erfahrung hat, Brigadegeneral Dr. Erich Wart. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die offenen und klaren, deutlichen Worte. Danke sehr, Herr Wart.
Ja, vielen Dank, Herr Hopf.